Breitband, Medien und Meinungen.
Mit Azadeh Peshman. Hallo.
Die Stadt Tempe im US-Bundesstaat Arizona war in dieser Woche häufiger in den Schlagzeilen. Dort hat ein autonomes Uber-Fahrzeug eine Fußgängerin erfasst. Azadeh, was ist da genau passiert?
Das Auto war komplett im Selbstfahrmodus unterwegs. Es saß allerdings noch eine Person hinter dem Steuer. Und ob die den Unfall hätte verhindern können, das ermitteln gerade die US-Behörden.
Das heißt, die Schuldfrage ist noch nicht geklärt.
Genau, also es gibt da zwei Seiten. Die einen, die sagen, dass das Opfer aus dem Nichts aufgetaucht wäre, dass die Straße dunkel gewesen sei. Und die anderen, die behaupten, dass ein Auto im Selbstfahrmodus ja eigentlich permanent seine Umgebung scannt und dass man auch in der Dunkelheit die Fußgängerin hätte erkennen müssen. Die Polizeichefin von Tempe, Sylvia Moyer, sagte, dass dieser Zusammenstoß in jedem Modus, also egal ob autonom oder manuell, schwer zu verhindern gewesen wäre.
But the wrinkle there is that all of these cars actually have a human driver behind the wheel. So if there are issues, they're able to, you know, slam the brakes or hit a module on the in-car computer to avoid any issues.
Ja, in diesem Auto sitzen immer noch Menschen, die zur Not die Bremse ziehen können, die Probleme verhindern können. Und die Tatsache, dass ein Mensch hinter dem Lenkrad sitzt, ist der springende Punkt, sagt der Technikjournalist Mark Gurman. Und das ist tatsächlich der springende Punkt, weil man mittlerweile auch weiß, dass die Person, die hinter dem Steuer saß, auf den Boden geguckt hat und erst wenige Sekunden vor dem Aufprall den Blick nach vorn gerichtet hat.
Das klingt ja jetzt eher nach einem Rückschlag für Uber und die autonom fahrenden Autos, oder?
Ja, zumindest der Technikjournalist Mark Gurman befürchtet das.
So it's a terrible situation, and that pause obviously is a big setback for Uber, not only from a technological perspective, but also the perspective of people being afraid to use and be around autonomous cars. That's really one of the headwinds there.
Also erstmal keine guten Aussichten für Unternehmen, die selbstfahrende Autos testen. Ja, und Uber hat ja die Testfahrten auch erstmal eingestellt, ne?
Ja, aber das Vertrauen ist nach wie vor ungebrochen, wenn es um andere Technologie geht, die Überwachung zum Beispiel.
Genau, der Bundesverfassungsschutz hat in diesem Rahmen Rekordzahlen eingefahren. Im Jahr 2016 waren das 114 Überwachungen, also der Nutzung technischer Mittel zur Ermittlung des Standortes eines aktiv geschalteten Mobilfunkgerätes.
Ja, und das Ganze dann auf Basis des Terrorismusbekämpfungsgesetzes.
Richtig, die Behörden erhoffen sich dadurch Anhaltspunkte für sogenannte sicherheitsrelevante Bestrebungen, also potenzielle Terroranschläge zu finden, und fragen deshalb bei den Telekommunikationsanbietern nach den Daten seiner Nutzer. Und das waren aber nicht alles Hauptverdächtige, sondern auch zum Teil Kontaktpersonen, die überwacht wurden. Aber auch auf Landesebene wird die Überwachung ausgeweitet. Die Polizei in Bayern wird künftig mehr Rechte haben als bisher.
Und was heißt das konkret, mehr Rechte?
Das heißt, dass im Gesetzesentwurf eine neue Kategorie für die Polizei geschaffen wird, und zwar die der drohenden Gefahr. Damit können sie dann seit Sommer 2016 auch schon sogenannte Gefährder in Gewahrsam nehmen. Jetzt soll damit der Polizei ermöglicht werden, das Handy, die Cloud und den Computer zu überwachen oder sogar auch Briefe zu öffnen. Und wenn die Kategorie der drohenden Gefahr eine Mehrheit im Landtag findet, dann wird es der Polizei auch möglich sein, DNA-Spuren sicherzustellen. Das umfasst dann Daten zu Herkunft, Haarfarbe, Geschlecht und Augenfarbe. Und für diese Maßnahme gilt, dass nicht immer eine richterliche Erlaubnis nötig sein wird. Also es reicht schon der Verdacht, dass man in Zukunft eine Straftat begehen könnte. Also ein präventives Vorgehen sozusagen.
Netzpolitik.org, die Seite, berichtet ja über genau solche und andere Themen. Wir hatten ja gerade auch Konstanze Kurz zu Gast von Netzpolitik.org. Und die berichten eben über Dinge, die mit Überwachung und Digitalen zu tun haben. Und würden das auch gerne regelmäßig von Brüssel aus machen. Es gibt da allerdings wohl ein Problem. Welches ist das?
Ja, also das Problem ist, dass der Presseakkreditierung bei der EU, darum hat sich ein Redakteur bemüht von Netzpolitik.org, aber die EU meint, dass es sich bei dem Blog um keine Medienorganisation handele.
Ja, das kommt einem ja doch schon bekannt vor, das ist ja nicht das erste Mal.
Genau, also zu Recht, vor 4 Jahren, da lief es ähnlich ab, als sich ein Mitarbeiter um eine Jahresakkreditierung im Bundestag bemüht hat. Und dieses Mal könnte es aber sein, dass die Debatte schneller geklärt ist, weil die EU auf ihrer Seite die Kriterien für eine Medienorganisation transparent macht und die auch ganz genau auflistet.
Welche Kriterien sind das?
Zum Beispiel, dass die Redaktion unabhängig berichtet und offenlegt, wie sie sich finanziert. Und das tut Netzpolitik.org in dem monatlichen Transparenzbericht, wo man die Einnahmen und Ausgaben nachvollziehen kann. Und auch das Kriterium, dass das Medium über die EU berichtet, erfüllt sie. Also zum Thema EU gibt es auf der Seite über 2000 Einträge.
Ja, dann dürfte den Berichten ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Dafür setzen sich zumindest auch Abgeordnete im EU-Parlament ein. Die linken Europaabgeordnete Martina Michels zum Beispiel. Die sieht das Portal als einen engagierten Medienakteur und hofft, dass die Akkreditierung bald erteilt wird. Und Unterstützung gibt es auch von den Grünen, von Jan-Philipp Albrecht, der sich auch dafür ausspricht.
Die Medien und Meinung heute mit Azadeh Peshman. Vielen Dank dafür und zum Nachhören dann nach der Sendung wieder auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.